Venerabilis Pater Prior, lieber Herr Lütteke vom Vorstand, lieber Herr Oberbürgermeister, ich erinnere mich mit Freude an Ihren freundlichen Empfang, als ich neu als Abt zum ersten Mal in dieser Funktion hier in Bochum weilte. Meine lieben Mitglieder des Förderkreises, ich möchte die Gelegenheit benutzen, um selbstverständlich ein großes Danke zu sagen. In Österreich sagt man, vergelt's Gott. Der liebe Gott möge Ihnen vergelten, was Sie hier alles Gutes tun, indem Sie sich um das Kloster scharen. Ich spreche gar nicht von Finanzen, sondern als Kreis von Menschen, die geistlich und spirituell dieses Kloster mittragen und mit in die Zukunft bringen. Ich freue mich sehr, dass ich diesen Dank, wo ich weiß, dass mein Vorgänger, der Abt Gerhard, ihn auch immer so stark empfunden hat und wo ich weiß, dass mein Nachfolger, Gründermönch von Stiepel, jetziger Abt Maximilian, damals Pater Maximilian, das natürlich voll mitträgt, diesen Dank an Sie, die Sie um dieses Kloster stehen, das uns allen ein Herzensanliegen ist und bleibt. Wenn ich in die Runde schaue, sehe ich immer wieder Bekannte und Freunde, die ich auch persönlich natürlich gern begrüßen würde. Das muss dann zwischen Kaffee und ähnlichen Dingen noch passieren. Wenn ich zu Ihnen heute spreche, so soll es nicht eine unbedingt Sales Promotion für mein Machwerk sein. Ich habe den Titel Ora et Labora für mich gepachtet mit Ora Klammeraffe Labora, um immer wieder aus der Spiritualität des heiligen Benedikt zu schöpfen, und in dem Buch sind auch viele andere Themen angeschnitten. Ich schreibe Ora et Labora, also diese zwei Begriffe aus der Benediktsregel, die nach Meinung der Experten des heiligen Benedikt eigentlich eine Trias sind, nicht eine Polarität von zwei Gegensätzen, hier Ora und dort Labora, sondern Gebet, Arbeit und geistliche Lesung. Ora, Labora et Lectio Divina. Damit ist vermutlich ein ganz wesentlicher Aspekt klösterlichen Lebens ausgedrückt. Und Sie fördern ein benediktinisches Kloster. Und deswegen, glaube ich, ist es auch sinnvoll und richtig, wenn ich Ihnen versuche, bei diesem Einkehrtag in der voradventlichen Zeit ein paar Gedanken des heiligen Benedikt nahezubringen. Ich spreche immer wieder zu dem Thema Benedikt für Nicht-Benediktiner. Vielleicht ein kurzes Wort zum Benediktiner oder Nicht-Benediktiner oder Orden und dergleichen mehr. Ich provoziere Sie ganz kurz, gerade wenn Sie historisch gebildet sind, werden Sie sofort Auwe schreien, jetzt ist er zu patriotisch für seinen Orden. Ich behaupte einmal hier in den Raum hinein, der Zisterzienserorden ist der älteste Orden der Welt. Ich höre lautes Gelächter, selbstverständlich. Ich provoziere, aber es ist nicht so ganz falsch, was ich da sage. Selbstverständlich ist der heilige Benedikt mit seiner Regel und der Gründung seines Klosters und anderer Klöster schon einmal um 600 Jahre früher als die Zisterzienser entstehen. Aber es lag dem heiligen Benedikt, der diese kostbare Regel geschrieben hat, aus denen ich Ihnen heute noch einige Male zitieren werde, unter dem Gesichtspunkt Benedikt für Nicht-Benediktiner oder die Benediktsregel auf den Prüfstand zu stellen von erwachsenen Christen in Welt und Politik und in Familie, um zu schauen, ob wir dort eigentlich was völlig Absurdes befolgen in dieser Regel oder ob sie spirituell so durchdacht und gut ist, dass sie auch für Christen oder vielleicht sogar für religiöse Menschen überhaupt einen sinnvollen Inhalt, eine Möglichkeit des Bedenkens ergibt. Warum ist der Zisterzienserorden der älteste Orden der Welt? Vorausgeschickt, Alter ist kein Verdienst. Ich werde demnächst 76, ich fühle mich nur beschenkt, aber ich sehe es nicht als Verdienst an. Der heilige Benedikt hat eine Regel geschrieben und es entstanden danach über Jahrhunderte eine Vielzahl von benediktinischen Klöstern. Aber der Begriff, der uns heute als modernen Menschen so selbstverständlich ist, nämlich dass da irgendein Boss in Rom oder in Cito oder an anderen Stellen sitzt und von dort also eine starke Autorität, eine Vielzahl von Klöstern unter sich lenkt und steuert, war dem heiligen Benedikt vollkommen fern. Es entstehen eine Vielzahl von benediktinischen Klöstern und zum ersten Mal taucht so etwas Ordensähnliches, ohne dass der Begriff dafür verwendet wird, in Cluny auf. Also 400-500 Jahre später als der heilige Benedikt und 100 Jahre, zwei Generationen vor den Zisterziensern. Erstmals im Zusammenhang mit unserem Orden taucht der Begriff Ordo überhaupt zum ersten Mal auf. Ordo Cisterciensis war also eine Strukturmaßnahme unseres Ordens, wo ein Generalkapitel einmal im Jahr in Citeaux tagt, der Abt von Citeaux Obere für alle Tochterklöster ist. Diese Tochterklöster haben ihre Äbte und gründen wieder Tochterklöster. Der Vaterabt visitiert das Tochterkloster. Es werden darüber Protokolle erstellt, über die Visitationen, Karte, Visitationis. Und schließlich wird am Generalkapitel auch das ganze Geschehen protokolliert. Und diese Dinge sind bis heute historisch hochinteressant und spirituell bisweilen auch anregend erhalten. Hier ist zum ersten Mal der Begriff Orden, Ordo Cisterciensis, vorhanden. In der Geschichte folgen dann im 13. Jahrhundert die Franziskaner und die Dominikaner, die dieses Modell übernehmen und zum ersten Mal auch einen Oberen haben und sozusagen abhängige Häuser, die auf diesen Oberen hin zugeordnet sind. Schließlich kommen im 16. Jahrhundert die Jesuiten, die haben dann sogar einen General an der Spitze, da spüren Sie, dort wird es also ganz exakt und militärisch. Und der Ordo Sancti Benedicti, der Benediktinerorden in unserem heutigen Sinn, mit einem Abt Primas in Rom, ist eine Schöpfung des 19. Jahrhunderts. Es gibt vorher schon Kongregationen, die angespornt durch die Zisterzienser und ihre straffe Ordensorganisation sich schon verbinden, um das zu regeln. Aber der OSB-Orden, der uns heute so selbstverständlich erscheint, ist relativ neu. Die Zisterzienser sehen sich also als benediktinische Ordensleute, die vor allem durch die große spirituelle, mystische Begabung des heiligen Bernhard etwas Neues in dieses Ordensleben hineinbringen und nebenbei auch durch diesen Ordo-Gedanken, diese Struktur, diese rechtliche Verfasstheit etwas Neues in die Bereiche des klösterlichen Lebens bringen, das dann eben auch von anderen nachfolgenden Orden oder von den benediktinischen Ordensleuten zerstreut in vielen Klöstern, dann aufgenommen und schließlich im 19. Jahrhundert in eine ähnliche Struktur gebracht wird. Das nur, um Ihnen zu erklären, wie also Benediktiner und Zisterzienser zusammenhängen und die Zisterzienser der älteste Orden der Welt behaupten zu sein. Auch wieder nicht als Verdienst, sondern als geistesgeschichtlich hochinteressante Phase in der Kirchengeschichte. Übrigens zum selben Zeitpunkt, 11. bis 12. Jahrhundert, als im weltlichen Bereich die Rezeption des römischen Rechtes stattfindet. Juristen werden jetzt vielleicht ein bisschen die Rechtsgeschichte gelernt haben, aufmerken. Also in dieser Zeit wird das, hier gibt es einen Sitzplatz, kommen Sie. In dieser Zeit wird das römische Recht, das alte Jus Romanum, in die weltliche Struktur mit aufgenommen und vermutlich besteht da ein gewisser Zusammenhang. Ein neues Denken, eine neue Form nach den unruhigen Jahrhunderten der Völkerwanderung und einem langsamen Aufbau aus dem Christentum wieder, hier auch diese Gedanken aufzunehmen. Wenn ich Ihnen heute über einige Begriffe, ich möchte ein paar Worte, Vokabeln aus der Benediktsregel herausnehmen, ein paar Texte werde ich Ihnen auch vorlesen, so denke ich, dass das sollte so sein, wie wenn man Edelsteine ins Licht hält und kurz hineinschaut und jede Seite, wenn man es dreht, bringt einen anderen Farbstrahl zum Leuchten, dass man also diesen Edelstein irgendwie neu bedenkt. Ich lege es Ihnen auch zur Kontrolle vor. Nicht im Sinne eines Geschäftsberichtes, wo nun die Hauptversammlung zustimmen muss, aber wenn Sie in Ihrer Großzügigkeit als Förderkreis von Stiepel auftreten und sind, Mitglieder sind, dann haben Sie ein Recht zu erfahren, was eigentlich in diesem Haus da drüben geschieht und aus welchen Quellen wir leben. So meine ich das, wenn ich Ihnen Gedanken der Benediktsregel vortrage und ich verheimliche nicht, einige waren da dabei von meinen Mitbrüdern, ich glaube der Pater Ulrich zum Beispiel, dass ich vor einigen Jahren einmal noch in meinem Amt als Abt, Pater Christian, der jetzige Abt von Rhein, war damals Prior hier, in Börstel einen Exerzitienkurs über eine Woche an unsere Mitbrüder gehalten habe. Und natürlich habe ich die eine Woche lang gelangweilt mit meinen Ideen zur Benediktsregel. Pater Ulrich ist sehr höflich, er schüttelt den Kopf. Aber ich habe aus keiner anderen Quelle geschöpft, wie ich jetzt Ihnen hier auch ein paar Begriffe der Benediktsregel vorlegen möchte, so dass Sie also sehen, wir kochen im Kloster mit nichts anderem als das, was Ihnen auch zugänglich ist und sein soll und wo vielleicht auch für das Leben in der Welt daraus positive und sinnvolle Anregungen genommen werden können. Deswegen auch der Klammeraffe zwischen Ora et Labora, um zu zeigen, dass das höchst modern ist. Und ich kann Ihnen, anderes Referat, natürlich nachweisen, dass wir aus der Verbindung von Gebet und Arbeit durch eine intensive, durch den Klammeraffen ausgedrückte moderne Connection, würde man auf Neudeutsch sagen, wir die Probleme des Sozialen und des auch der Finanzdienstleistungen aufgreifen können, wenn wir wirklich gründlich dazu beten, meditieren, philosophisch nachdenken und nicht immer nur zwischen Mausklick und Gaspedal irgendwelche Hauruck- und Schnell-Schnell-Entscheidungen treffen. Wir müssen also uns klar darüber sein, dass wir im gesamtmenschlich-politischen, sozialen und wirtschaftlichen Bereich Lösungen nur finden werden können, wenn wir sie zutiefst aus dem Innersten heraus, aus der Spiritualität, aus der Meditation, dem Gebet, der Reflexion und des philosophischen Lösen. Insofern sind benediktinische Klöster sozusagen Oasen, in denen so etwas geschieht durch die Mönche, aber wo auch durch viele Menschen, die das Kloster besuchen, die Gastfreundschaft ist ein benediktinisches Urprinzip, ihnen die Möglichkeit gegeben wird, in Klöstern schöpferisch, künstlerisch, wissenschaftlich tätig zu sein. Ich verhehle nicht, dass ich in Heiligenkreuz in diesen 35 Jahren, im 15. November war ich genau 35 Jahre im Kloster, Fest des Heiligen Leopold, Pater Andreas war anwesend damals, dass ich erlebt habe, dass in Heiligenkreuz, ich übertreibe nicht, 20 Dissertationen geschrieben worden sind, Künstler sich zum Komponieren zurückziehen, hunderte von Magisterarbeiten und schließlich sogar mein Neffe ein Drehbuch geschrieben hat, womit er dann den Oscar gewonnen hat. Nicht alle, die im Kloster sind, können den Oscar gewinnen, aber als Ort der Ruhe und der Meditation und des grundsätzlichen Nachdenkens auch über politisch-menschliche und finanzielle Probleme ist, glaube ich, ein Kloster als Oase gedacht. Wenn wir jetzt ein Element hernehmen, das noch nicht aus der Benediktsregel im eigentlichen Sinne stammt, und wir sagen, wonach leben denn Mönche, Zisterzienser im Kloster, so wird man sagen, ja, sie machen Gelübde. Und die klassische Formulierung, die allerdings neuzeitlich ist, sie ist neuer als die Benediktsregel, nämlich aus dem kanonischen Recht, aus dem 16. Jahrhundert, wo man zum ersten Mal einen Kodex des gesamten kirchlichen Rechtes konzipiert hat. Da heißt es also, die Ordensleute allgemein legen die Gelübde von Armut, eheloser Keuschheit und Gehorsam ab. Armut, Keuschheit, Gehorsam. Das ist so die Trias, unter der man es sieht. Das gilt für uns natürlich auch. Wir geloben das auch, aber ausgehend von der Benediktsregel haben wir eine andere Systematik. Unsere drei Gelübde, alle, die bei mir im Noviziat waren, Pater Prior hat das auch erdulden müssen, ich habe ja eine Stunde im Noviziat auch immer halten dürfen, kennen diese Systematik oder haben sie schon wieder vergessen, dass also die benediktinischen Ordensleute selbstverständlich in dem Punkt ist eine Gleichheit, den Gehorsam geloben. Das zweite Gelübde ist interessanterweise ein ganz, und darüber möchte ich mit Ihnen gleich am Anfang als ersten Edelstein, den ich gegen Licht halte, was denn der bedeutet, die Stabilitas, die Stabilität, die Beständigkeit, manchmal auch ausgedrückt als Stabilitas loci, als Ortsgebundenheit, dass also der Mönch sich an einen konkreten Ort bindet. Dieses Gelübde ist etwas sehr typisch Benediktinisches, was alle benediktinischen Orden, das sind also die Benediktiner, die Zisterzienser, die Trappisten, die Kamaldolenser und eine Reihe von anderen Ordensgemeinschaften, die alle die Regel des heiligen Benedikt befolgen und nachher leben wollen, tun. Drittes Gelübde, das bei uns bei den Gelübden nach der Benediktsregel vorgesehen ist, ist die sogenannte Conversatio Morum. Darüber haben sich die Gelehrten lange gestritten, wie man das übersetzen soll. Vermutlich ist es ein umfassender Begriff, klösterlicher Lebenswandel. Da sind dann natürlich die Armut, die jetzt bei den benediktinischen Gelübden nicht ausdrücklich genannt und die ehelose Keuschheit drin enthalten. Und dazu kommt das Ordensgewand, das Chorgebet, das Gemeinschaftsleben und. Eine Vielzahl von Dingen, die das klösterliche Leben, was dann eben in der Benediktsregel oder in den ausformenden Konstitutionen der verschiedenen Orden und Kongregationen dargestellt wird. Also Armut, ehelose Keuschheit und Gehorsam sind bei uns selbstverständlich vorhanden, aber sie werden in der Systematik Gehorsam, Stabilitas als Spezifikum und Conversatio Morum, um die zwei fehlenden und vieles andere mit einzuschließen, zu umreißen. Ich möchte noch eine Vorbemerkung machen, um aus einer Zwickmühle herauszukommen, die selbstverständlich die Novizen, die bei mir werden, auch noch wissen. Man spricht so landläufig, so wie man von Ora et Labora spricht, und das ist vermutlich nicht ganz zutreffend, sondern Ora Labora et Lectio Divina, so spricht man auch von aktiven und kontemplativen Orden. Damit sind zwei Pole angesprochen, aktive Orden, die sich also um die Seelsorge, um Krankenhäuser, um Schulen, um die Mission und Ähnliches kümmern, und kontemplative Orden, solche, die rein innerklösterlich leben. Sagen wir einmal Kartäuser, vielleicht haben einige von Ihnen diesen schönen Film Die große Stille von der Grande Chartreuse gesehen, wo man ein wirklich kontemplatives Kloster erlebt, oder der Karmel, der Karmel der heiligen Theresia von Avila, wo wirklich das kontemplative Element vorhanden ist. Wir dürfen uns als benediktinische Ordensleute nicht ohne Vorbehalt als Kontemplative herausputzen. Und das hat das Zweite Vatikanische Konzil auch erkannt. In seinem Dokument, wir feiern gerade 50 Jahre Jubiläum des Zweiten Vatikanischen Konzils und begehen das Jahr des Glaubens, das der Heilige Vater zu diesem Anlass ausgerufen hat. In dem Dokument Perfecte Caritatis von der wirklich gut verwirklichten Liebe, so ist das Ordensziel im Konzil benannt, werden drei Gruppen von Orden unterschieden, nämlich aktive, kennen wir schon, kontemplative, habe ich auch schon geschildert, und monastische. Jetzt sind wir getroffen, wir sind ein typisches monastisches Institut, ein Orden, der sich als monastischer Orden bezieht, bezogen natürlich auf Monasterium oder Monachus. Und hier wird, so schreibt das Konzil weiter, nach einer uralten Tradition aktive und kontemplative Elemente in einer bestimmten Weise organisch gewachsen verbunden. Also nicht, dass Sie jetzt davon ausgehen, dass wir als Zisterziensermönche in Heiligenkreuz oder Stiepel oder wo auch immer nun unsere kontemplative Berufung schmählich verraten, indem wir segensreich in der Pfarre wirken und aus dem Kloster heraus wirken in den unterschiedlichsten Bereichen. Nein, das ist das, was nach der Regel des heiligen Benedikt und in der Systematik kontemplativ, aktiv und monastisch, dort sind wir, hier nun angesprochen ist. Das waren alles noch meine Vorbemerkungen. Ich möchte jetzt zum ersten Begriff hinzutreten, nämlich der Stabilität. Ich habe mir bei meinen Gedanken zu diesen Begriffen immer eine gewisse Systematik vorgelegt und möchte, auch wenn der Pater Prior schon mit einem sehr schönen Gebet begonnen hat, das wir alle mit dem Vater Unser beantwortet haben, möchte ich aber doch nach meiner Systematik ein bisschen vorgehen und möchte Ihnen eine Oration, ein Gebet vorlesen, das wir in jedem Lesejahr einmal im Jahr hören, am 21. Sonntag im Jahreskreis. Und das hat mit dieser Stabilitas, die ich Ihnen dann aus der Heiligen Schrift und der Regel noch etwas näher bringen werde, durchaus etwas zu tun. Es ist eines meiner Lieblingsgebete aus diesen Kurzformeln des Glaubens, die wir immer nur hören, weil wir schon warten auf das von Ewigkeit zu Ewigkeit Amen und dann gar nicht mehr wissen, was für eine komplizierte Gedankenlyrik dort eigentlich vorher enthalten ist. Am 21. Sonntag im Jahreskreis betet die Kirche: Gott, unser Herr, du verbindest alle, die an dich glauben, zum gemeinsamen Streben. Ich glaube, eine klösterliche Gemeinschaft kann sich von dem auch betroffen fühlen, die an dich glauben. Wir erheben keinen Anspruch, dass wir hier ein Monopol auf diesen Glauben hätten, aber sicherlich sind Ordensleute solche, die sich in besonderer Weise in diesem Glauben verbinden. Alle, die an dich glauben, zum gemeinsamen Streben. Jetzt kommt der Gedanke also des Klosters, des Zenobiums, wie die Wissenschaftler sagen, der Gemeinschaft von Mönchen, die das gemeinsam streben. Jetzt kommen zwei Teilen, die ganz auf die Welt hin bezogen sind. Gib, dass wir lieben, was du befiehlst, und ersehnen, was du uns verheißen hast. Die Gebote, die uns so oft als Last erscheinen, die uns drücken, sollen tatsächlich von der Liebe getragen sein. Und zwar erstens einmal, dass keine Gebotserfüllung lieblos erscheint, und zweitens, dass die Grundidee des Gebotes sozusagen aus Liebe zu Gott geschieht. Dies löst die Schwierigkeit des Gebotes, glaube ich, zum Teil auf. Und noch moderner, gib, dass wir ersehnen, was du uns verheißen hast. Das ewige Leben, das Sein bei Gott in einem unbeschreiblichen Glückszustand, der unsere Berufung, unser eigentliches Sein überhaupt erst zum Erkennen macht, ist für den heutigen modernen Menschen, das ist jetzt ohne Vorwurf gesagt. Wir sind alle in einer Welt, die in einer gewissen Tendenz zur Zerstreuung und zur Überbeschäftigung und zur Unruhe, kommen wir auch noch drauf, sich befindet. Und wir sind daher schwer imstande oder viele von uns, das, was uns im Himmel verheißen ist, wirklich zu ersehnen. Ist denn das etwas Menschliches, dort Ewigkeiten lang auf der Wolke zu sitzen und Halleluja zu rufen und einen Gott anzuschauen, der so groß und so schön ist, dass er uns blendet, dass wir gar nicht sehen können? Es sind das unzureichende Vorstellungen von dem, was damit gemeint ist. In diesem Zustand bei Gott sind wir genauso falsch, wenn wir sagen, dass das so schrecklich lang sei, wie dass wir sagen, es sei kürzer als der Bruchteil einer Nanosekunde. Der Begriff Ewigkeit hat in diesem Horizont nicht eine Verlängerung unserer Zeit bis ins Nichtmehr-Ertragen können, sondern ist ein Sein außerhalb von Raum und Zeit, und zwar im Ursprung unseres Seins, im Erkennen des großen Schöpfergottes, aber des liebenden Gottes, der uns seinen Sohn gesandt hat, in den wir einrasten können, wo wir unser Ziel erfüllt haben und wo wir keine Angst vor Langeweile, dass das furchtbar lang oder gar zu kurz sei, sondern es ist einfach der Zustand der Erfüllung unserer Existenz in seinem Ursprung. Und ich glaube, wir müssen wirklich Menschen, die um uns herum leben und die die Fähigkeit vielleicht gar nicht mehr erkennen, das zu ersehnen, doch klar machen, dass es wirklich etwas Ersehnbares ist und dass wir hier die ewige Seligkeit nicht vor diesem Gesichtspunkt, dass sie schrecklich lang dauert, sondern als Erfüllung unseres Seins in den Blick bekommen. Damit ich aber diese Oration wirklich in die Stabilitas Loci, wie sie der heilige Benedikt meint und wie sie das eine spezifische Gelübde aller benediktinischen Ordensleute ist, bringe, kommen die letzten Zeilen dieser Oration. Damit in den Unbeständigkeiten dieses Lebens unsere Herzen dort verankert seien, wo die wahren Freuden sind. Im Lateinischen ist das sogar ein Wortspiel und ein Gedicht. Ibi fixa sunt corda, ubi vera sunt gaudia. Also damit unsere Herzen dort verankert sind, wo die wahren, ibi ubi, also das ist so ein Wortspiel, das in der, in der lateinischen Gedankenlyrik der Orationen immer wieder auch vorkommt. Sie sehen, was in einem kurzen Gebet, wo wir am 21. Sonntag in Gefahr sind, wenn der Priester sagt, lasst uns beten und dann hören wir irgendwas von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen, und dann wissen wir schon nicht mehr, was da alles drin ist. Das gemeinsame Streben zum Glauben aller, die in ihm gefestigt sind. Das Lieben, was er befiehlt, ersehnen, was er verheißen hat, damit wir in den Unbeständigkeiten dieses Lebens unsere Herzen dort verankert sein, wo die wahren Freuden sind. Ich habe eine spezielle existenzielle Erfahrung zu diesen Unbeständigkeiten des Lebens und dass unsere Herzen trotzdem auf eine andere Weise trotzdem tief verankert sind. Ich bin im Alter von 2 Jahren von meiner Mutter und einer Klosterschwester von Schlesien über Nordböhmen nach dem Westen getragen worden. Und meine erste Erinnerung ist genau dieses Schwanken zwischen sicher umfangen sein und Unbeständigkeit. Und zwar meine erste Erinnerung, es folgen dann Jahre später, eigentlich kaum Erinnerungen, 2 Jahre später, dann meine erste Erinnerung ist das Gefühl, wenn ich in einem Fußsack von meiner Mutter, Sie wissen, früher hatte man so in Kutschen und in Schlitten Fußsäcke, die waren innen Pelz und außen glatt, man konnte die Füße reinstecken. Ich mit 2 Jahren war also gerade groß genug, um in den Fußsack bis hier reingehoben zu werden. Und das Gefühl einerseits, ich finde keinen Halt in diesem Fußsack, aber ich bin ganz sicher umfangen von dem Außenleder und meiner Mutter oder der Schwester Alba, ist für mich genau dieses Gefühl, fest verankert sein, trotz der Unbeständigkeiten dieses Lebens. Hier, um Ihnen einen Begriff zu dieser Stabilität zu geben, wie sie also in der Benediktsregel, ich komme gleich drauf, erwähnt wird, als ein wichtiges spirituelles Element unserer Ordensgemeinschaften, die aber vielleicht in unserer instabilen und höchst mobilen Zeit auch für Menschen außerhalb des Klösters Anregung geben könnten, dass man sich entschleunigt, dass man versucht, doch eine gewisse Stabilität auch wieder zu finden. Diese Stabilität steht in einem Geflecht mit anderen Vokabeln, die ich Ihnen nenne, die den Begriff noch etwas sozusagen anreichern. Ich nenne dabei die Treue, die eben auch stabil sein muss. Die Beständigkeit, da ist das ST und A sogar drin, dass dieses stabile Element noch einmal macht. Schließlich ein Wort, das man natürlich missverstehen kann, der Gleichmut. Das ist nicht die Gleichgültigkeit, sondern das ist der Mut, unter unterschiedlichen Umständen trotzdem den gleichen Mut zu behalten. Diese Gelassenheit, die fast bis zu einer gewissen vorsichtigen Lässigkeit sein kann. Es gibt viele Menschen, die die Regel des heiligen Benedikt eigentlich als zu milde ansehen, weil der heilige Benedikt immer wieder sagt, ja, aber die Schwäche muss berücksichtigt werden und tut es nicht zu sehr am Rost kratzen, sonst geschieht nur Unglück. Er ist ein milder Vater und er hat eine gewisse aus seinem Wissen, wo er letztendlich eingewurzelt ist und dass er nicht andere Menschen machen kann, sondern sie ihm anvertraut sind, hat er in seiner Regel doch eine gewisse Gelassenheit bis zur Lässigkeit hin, die umfangen ist von einer Beständigkeit, einem Gleichmut, einer Stabilitas. Es gibt beim heiligen Ignatius von Loyola, auf den Benedikt bezogen, ein Jahrtausend später, diesen Begriff noch einmal auf Spanisch nennt er es die Indifferencia. Das hat bitte nichts mit Indifferentismus, also Gleichgültigkeit gegenüber geistigen Problemen zu tun, sondern ist die gleiche Abständigkeit zu Gut und Böse. Also dass wir, was uns Schlechtes widerfährt, mit derselben Gelassenheit und Stabilität entgegennehmen, wie das, was uns Gutes erfährt. Der Franz Schubert hat in seiner Schubert-Messe, ich weiß nicht genau, ob die hier im Ruhrgebiet auch bekannt ist, wohin soll ich mich wenden? Ah, großes Nicken, dann kann ich darauf aufbauen. Wohin soll ich mich wenden, wenn Gram und Schmerz mich drücken? Leider singen wir dann die zweite Zeile falsch, indem wir von demselben Trauergesang, wem könnt ich mein Entzücken, wenn freudig pocht mein Herz, zu dir, o Vater und so weiter, du heilest jeden Schmerz, am Schluss ist dann der Ausgleich ins Gute. Der Franz Schubert und in seiner, da hat mich erst der Pater Prior Simeon als großer Musiker aufmerksam gemacht, dass die beiden Zeilen gleich komponiert sind, weil er in der Musik den Gleichmut, die Stabilität, sowie für das, wohin soll ich mich wenden, wenn Gram und Schmerz mich drücken und wem könnte ich mein Entzücken, wenn freudigst pocht mein Herz, bringt er in der Melodie in diese gelassene Gleichmut und Stabilität. Ich möchte Ihnen aber auch den biblischen Befund für diese Stabilitas geben. Und das finden Sie im Hebräerbrief am Anfang des 11. Kapitels, das insgesamt einer Lektüre sich empfiehlt. Wenn Sie mal Zeit haben, lesen Sie mal das 11. Kapitel aus dem Hebräerbrief, nämlich wegen der sozusagen dann Heilsgeschichte, die dann aufgezählt wird. Glauben aber ist feststehen in dem, was man erhofft. Überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Ich füge zu, die man nicht sehen kann. Die unmöglich zu sehen, und wo wir trotzdem, wer hat hier die Liebe gesehen? Und trotzdem wollen wir doch von ihr überzeugt sein und sie ganz fest an uns feststellen dürfen und verwirklichen und erleben dürfen. Glaube aber ist feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Und jetzt kommt, das empfehle ich Ihnen also zur Lektüre, eine Liste über die Jahrhunderte, das Jahrtausend, des alten Bundes mit Leuten, die aus diesem festen Stehen des Glaubens, da fängt es also an mit dem Abel und dem Henoch und natürlich der Glaube Abrahams, der dem Ruf folgt, wegzuziehen in ein Land, das er zum Erbe, er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde, weil er stabil in dem Glauben an Gott war. Natürlich ist diese im Hebräerbrief formulierte Stabilität bezogen auf den Glauben das letzte Ziel jeder Stabilität. Aber wie so oft geht es eben doch darum, in einer konkreten Umwelt und einer konkreten Gemeinschaft so einen Begriff wie Stabilitas zu verorten, sehr konkret werden zu lassen und irgendwie in die konkrete Lebensform einzubringen. Bei Zisterziensern und Benediktinern und Trappisten heißt das natürlich, dass sie sich eigentlich an eine konkrete Gemeinschaft, ja eigentlich einen Ort binden. Natürlich ist es logisch, dass wenn man ein Tochterkloster gründet, man dann auch nach außen das sich wendet oder wenn Pfarren da sind, dass die Stabilitas dann mit diesen Pfarren verbunden ist. Aber letztendlich sind wir alle durch Gelübde zu dieser Stabilitas in eine Gemeinschaft hin begründet. Und ich sehe trotz des Misserfolges, den wir 2000 erleben mussten, doch die Zukunft in Stiepel auch, dass hier ein Kloster mit eigener Stabilität entsteht. Ein selbstständiges Kloster, das diese Stabilität hier, hic et nunc, verwirklichen kann und nicht mehr in einer sicherlich sinnvollen Abhängigkeit während der Gründungsphase verharrt. Diese Stabilitas ist dann ein wirklich, glaube ich, hier im Kloster ohnehin gelebt von der Gemeinschaft, aber dann sozusagen auch rechtlich begründet durch die Gelübde, die also hier die Stabilität des einzelnen Mönches auf ein neues Kloster mit eigenem Stabilitätsrecht überträgt. Es gibt ein berühmtes Zitat von einem Zisterzienser der strengen Observanz, also der Trappisten. Ich hoffe doch auch, dass Sie alle den Film von Menschen und Heiligen oder Göttern und Heiligen gesehen haben, wo die erschütternde Situation unserer trappistischen Mitbrüder im Atlasgebirge geschildert wird, die dort in Algerien vor inzwischen, glaube ich, 15 Jahren den Martyrertod erlitten haben. Und da ist ein großartiger Film dazu gemacht worden. Wenn Sie den noch irgendwo auftreiben könnten, kann ich Ihnen sehr empfehlen. Bei aller Unterschiedlichkeit der konkreten Umstände habe ich mich bei diesem Film sehr zu Hause gefühlt. In der Frage von Chorgebet und Liturgie und Gemeinschaft habe ich mich mit Stiepel und eigentlich mehr mit Stiepel als mit Heiligenkreuz verbunden gefühlt, weil die kleinere Gemeinschaft dieser Trappistenmönche im Atlas, Tiberine oder wie, irgendwie der Größe der Gemeinschaft von Stiepel besser entspricht. Nun gehe ich aber über zur Benediktsregel, wo ich Ihnen Stellen vorlesen möchte, wo diese Stabilitas, ich will Ihnen vorher noch ein Zitat des modernen Trappisten Thomas Merton sagen. Thomas Merton, ein Schriftsteller und sehr begabter Mann, der in den 40er bis 70er Jahren gewirkt hat, ein Amerikaner französischer Herkunft, der dann aber bei den Trappisten in Frankreich gelebt hat und dann ein großer Mann auch des interreligiösen Dialogs war. Und es gibt eine Reihe von berühmten Büchern von ihm. Und in einem solchen Buch schreibt er, ich zitiere es Ihnen erstmal auf Englisch, aber ich werde es dann gleich übersetzen, bezog nämlich auf diese Stabilitas Loci, also die Ortsgebundenheit unserer Spiritualität. Who stops traveling? He has arrived. Der aufhört zu reisen, ist angekommen. Also die Stabilitas, dieses Gebundensein an einen Ort als spirituelle Komponente, die es uns ermöglicht, aus der Unruhe der Zeit einen stabilen Ort zu haben, zu dem man gehört, in dem man sich zu Hause fühlt und von dem aus man den Weg auf Gott zugehen darf. Nicht aus Verzweiflung und Trauer, sondern in Freude und Liebe, aber der aufhört zu reisen, ist angekommen. Ich sehe mich momentan natürlich als schlechter Mönch, weil ich innerhalb von einer Woche zweimal von Wien nach Düsseldorf und wieder zurückfahren musste für die Monatswallfahrt und für den heutigen Vortrag. Aber das ist also nicht das Ideal der Stabilität. Die Stabilität, die natürlich in, jetzt sage ich mal auch so, man muss also wissen, dass es Benediktiner- und Zisterzienserklöster gibt, die das kontemplative Element stärker in sich verwirklichen und verwirklichen können. Und da muss man mit Freude und Liebe drauf schauen, weder neidisch werden noch Komplexe bekommen, sondern sehen, dass also jedes Kloster seinen eigenen Weg geht. Und sicher haben die österreichischen Stifte ihre eigene Spiritualität und ihren Weg gesucht und gefunden. Und Stiepel hängt nun einmal mit einem österreichischen Zisterzienserstift zusammen, in dieser konkreten Form Kontemplatives und Aktives monastisch zu verbinden. In der Regel des heiligen Benedikt gibt es nun einige Stellen, wo über diese Stabilitas kurz gesprochen wird. Ich gehe einmal erst zum Kapitel 58. Sie erlauben, ich muss blättern. Ich hätte mir vorher natürlich einlegen sollen. 58 ist das Kapitel, das Verfahren bei der Aufnahme der Brüder. 17, hier kommt genau die Formulierung des Wortes, um das es mir geht. Vor der Aufnahme verspricht er, der Kandidat, der aufgenommen wird, in Gegenwart aller im Oratorium Beständigkeit, klösterliches Leben und Gehorsam. Also nicht Armut, ehelose Keuschheit und Gehorsam, sondern auf Lateinisch promittat de stabilitate sua et conversatione morum suorum et obedientia. Dort haben Sie genau die Systematik der drei Begriffe, wie ich sie Ihnen als Inhalt der benediktinischen Gelübde geschildert habe. Es gibt dann noch am Anfang dieses Kapitels 7 bis 12, da lese ich Ihnen etwas mehr vor. Ich komme vielleicht heute noch zu einem zweiten Begriff, nämlich die Gottsuche. Die ist hier also auch schon enthalten. Man achte bei der Aufnahme der Brüder sorgfältig darauf, ob der Novize wirklich Gott sucht oder ob er vielleicht nur Geborgenheit und Sicherheit oder Karriere oder sonst irgendwas sucht, was bestimmt nicht damit verbunden wäre. Ob er eifert für den Gottesdienst, für den Gehorsam, für Verdemütigung. Im Voraus sage man ihm offen, wie rau und schwierig der Weg ist, der zu Gott führt. Wenn er verspricht, Stand zu halten, spüren Sie, wie da Stabilitas wieder da ist? Postia admi, wo ist das im Vers, im Lateinischen? Also, das kommt dort nicht so wirklich im Lateinischen heraus. Wenn er verspricht, Stand zu halten, ah doch, da ist es, si promiseri de stabilitate, sia preservanantia, und auszuharren, soll man ihm nach Verlauf von 2 Monaten diese ganze Regel vorlesen und ihm sagen, das ist das Gesetz, diese Regel hier, unter der du dienen willst. Kannst du es beobachten, so tritt ein, kannst du es aber nicht, so steht es dir frei, wegzugehen. Bleibt er noch fest? Führt man, Sie spüren wieder dieses Streben nach Stabilitas, prüft man ihn in Geduld allerweile, nach Verlauf von 6 Monaten liest man die Regel wieder vor, damit er weiß, zu was er sich verpflichtet, bleibt er auch jetzt noch fest und so weiter. Und dann kommt es also zur Aufnahme. Diese Stabilitas loci, diese an den Ort sich binden, an eine konkrete Gemeinschaft, steht sicherlich im Kontrast zur heutigen Zeit. Also wie gesagt, wenn ich vom Flughafen hierher eile und heute noch wieder zurückeilen muss, dann ist das nicht das, was mich an Stabilität gewünscht habe. Aber im Sinne, dass ich vor Ihnen benediktinische Gedanken vortragen kann, tue ich es gerne. Es steht auch in einem gewissen Kontrast zu dem, was wir in unserer Zeit ja überall finden. In der Frage von, hässliches Wort, Partnerschaft, wo wir uns doch wünschen, dass ich zur Ehe führen würde. In der Frage Beruf, wo man doch fast eine Berufung drin sehen möchte und nicht nur einen Job. Und vor all dem ist das, was also in der heutigen Zeit, in den nachfolgenden Generationen immer stärker werden, spürbar wird, eine gewisse Bindungsangst. Und das, dass derjenige, der sich an einen Ort bindet, tatsächlich an einem Punkt ist, wo er angekommen ist, wo er jetzt keinen Ausweg mehr braucht, ihn auch nicht sucht, weil er sein Leben auf eine klare Struktur gestellt hat. Das ist also die Kontraposition zur Bindungsangst. Eine freiwillige Bindung sogar an die Belanglosigkeit eines geografischen Ortes, die man aber eben liebt und schätzt und hier das tatsächlich durchführen will. Die Stabilitas als Gelübde und als Tugend der Ordensleute, die auf das Feststehen im Glauben hinzieht und seine gewisse, so hoffe ich, Gelassenheit und Ruhe und Treue und Beständigkeit, eine Indifferenz des Abwägens zwischen den verschiedenen Dingen verschafft, um so das Ordensleben zu verwirklichen. Im Kapitel 4 gibt es noch den Vers 78, den ich Ihnen gerne vortragen würde. 478 lateinisch. Die Werkstatt aber, das ist das Kapitel 4, das sind die Instrumente der guten Werke. Ein langes Kapitel, wo der heilige Benedikt in einer Art Litanei aufzählt, lauter Dinge, die wir tun können und lassen sollten. Immer in Liebe, immer als Einladung, immer als Motivation. Und am Schluss sagt er, die Werkstatt aber, in der wir das alles gewissenhaft üben sollen, ist die Abgeschlossenheit des Klosters und das treue Ausharren in der Gemeinschaft. Auf Lateinisch, nur um das Wort auch noch einmal dort hörbar zu machen, was im Deutschen jetzt nicht so klar war, Officiner vero. Office, naja gut, man braucht ja nur ins Internet zu gehen, dann kann man auch schon wieder lateinisch. Officina veru, ubi hec omnia diligenter operemur, claustra sunt, Klöster sind, Monasterie, et stabilitas in congregatione, und Beständigkeit in dieser Gemeinschaft. Dort ist das Vokabel stabilitas im Lateinischen genau vorhanden. Die Stabilität der Ordensleute steht in einem gewissen Zusammenhang mit einem Bestandteil der Conversatio Morum, des klösterlichen Lebenswandels, den ich Ihnen jetzt kurz vielleicht noch anreißen möchte. Das ist das Silentium. Sie alle sind so schön schweigsam. Ich hoffe, Sie können mir trotzdem zuhören und es ist nicht der nachmittägliche Schlaf, der Sie hier zu stark in das Schweigen hineinbringt. Ich bin mir im Klaren, um 15 Uhr ist es nicht ganz leicht, die Aufmerksamkeit zu halten. Das Silentium. Wenn ich eine kleinere Exerzitiengruppe habe, dann lasse ich hier, das habt ihr damals im Börstel natürlich machen müssen, es lobt das Licht und das Gestein, gar herrlich dich mit Schweigen. Also ein Gesang, den wir in einem Marienlied haben, wo die Gottesmutter und dadurch Gott selbst gepriesen wird durch das Schweigen der in der Schöpfung verharrenden Natur. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle, ich habe Ihnen schon erklärt, dass ich aus Schlesien stamme und ich weiß, dass ja über die Kumpel, die hier im Ruhrgebiet arbeiten, durchaus auch Schlesier hier vorhanden sind. Zwei oder drei Verse des Angelus Silesius schenken, bevor ich dann zur Heiligen Schrift und zur Benediktsregel komme. Mir ist das wichtig, dass man die Regel des Heiligen Benedikt nicht separat sieht, sondern sieht mit der Heiligen Schrift, mit auch christlichen Schriftstellern anderer Art, daher also Angelus Silesius, was er zum Schweigen sagt. Gott ist so überalls, dass man nichts sprechen kann. Drum betest du ihn auch mit Schweigen besser an. Das schweigende Gebet. Es gibt einen Dialog mit einem ganz einfachen, oder kommt es sogar beim heiligen Johannes Maria Vianney vor, irgendwer wird gefragt, ein mystisch begabter Mensch, der also lange vor dem Tabernakel ausharrt, ja, was machst du denn dort die ganze Zeit, wenn du schweigsam... Er schaut mich an und ich schaue ihn an. Das reicht. Also dieses Instabilitas, aber dann eben auch in dem Schweigenden präsent sein und vor ihm stehen, sitzen, knien, wie auch immer, hier dieses schweigende Gebet auf Gott zu. Nicht, dass er nun automatisch aus uns irgendwelche tollen Auditionen herauslassen würde, aber indem wir uns auf das Entscheidende, Wichtige konzentrieren, Gott ist, und insoweit wir den Glauben der Kirche teilen im Tabernakel, wir sogar seine Anwesenheit erleben dürfen, er ist hier, ich stehe oder knie vor ihm oder sitze vor ihm und ich bin in seiner Gegenwart, ich bin in meinem ganzen Leben von seiner Liebe beschienen, dann kann man in Schweigen beten. Meinst du, o armer Mensch, dass deines Munds Geschrei der rechte Lobgesang der stillen Gottheit sei? Also, dass wir weder im Gebet, aber auch nicht im Alltag sehr viel herumschreien sollten. Es gibt eine natürlich für Österreich typische historische Gegebenheit, da hat es also den Sohn von der Kaiserin Maria Theresia, den Josef II., gegeben, der die Klöster zum Teil aufgelöst und zum Teil stark reformiert hat. Und der hat zum Beispiel also für das Element, das, glaube ich, unsere Gemeinschaften in Stiepel, in Heiligenkreuz und in vielen anderen Klöstern kontemplativ, als kontemplatives Element, doch sehr stark trägt, nämlich das gemeinsame, meditative, gesungene Chorgebet, war für Josef II., der von den Ideen der Aufklärung fasziniert war, war das nicht nützlich. Die tun ja nichts. Und er hat auf das Dekret, wo also dazu über was bestimmt wurde, es wurde ja in die Klöster hinein sehr stark reformiert und redigiert, hat er geschrieben, das Chorgebrüll hat zu unterbleiben. Ich habe dann meistens den Mitbrüdern gesagt, Psalite sapienta, steht dann an einer anderen Stelle der Benningsregel, psalliert, also singt die Psalmen, weise. Und weise ist das Gegenteil von Gebrüll. Wenn ich in eine klösterliche Gemeinschaft komme, In Stiepel habe ich das noch nie erlebt. Und ich höre, dass dort gebrüllt wird, dann spüre ich das mit der Gemeinschaft, was nicht stimmt. Denn es ist bei diesem gemeinschaftlichen Gebet des Singens der Psalmen, dieser Meditation, der ältesten abendländischen musikalischen Bibelmeditation, das muss man sich auch einmal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man also über dieses nutzlose Lateinisch herumwursteln, sich vielleicht allzu negativ, die älteste abendländische biblisch-musikalische Meditation. Ja, das ist schon was, was man also wirklich pflegen darf. Und es ist eigentlich ein gemeinsames Stehen vor Gott, ein gemeinsames Ein- und Ausatmen. Und dabei entsteht dann über den Worten der Heiligen Schrift ein ganz milder Ton. Und nicht ein Geschrei. Also nur, damit Sie also verstehen, warum ich beim Silentium durchaus den aufgeklärten Kaiser Josef II. Zitiere, um dieses richtige Psalieren, das mehr mit dem Schweigen zusammenhängt als mit dem Gebrüll, hier zu benennen. Schließlich noch ein dritter Vers von Angelus Silesius. Niemand redet weniger als Gott ohne Zeit und Ort. Er spricht von Ewigkeit nur bloß ein einzig Wort. Karl Rahner würde sagen, die sich offenbare Selbstmitteilung Gottes in der Geburt seines Sohnes, diese Selbstmitteilung Gottes in seinem Sohn, er spricht nur ein einzig Wort. Die eigentlich letzte Offenbarung ist nicht bei aller Hochschätzung und aller bewundernswerten Größe der Heiligen Schrift, aber die eigentliche Offenbarung ist die Selbstmitteilung Gottes in seinem Sohn. Und das meint wohl Angelus Silesius, wenn er von diesem ein einziges Wort und das Wort ist Fleisch geworden, et logos. Diese Zentriertheit auf das eigentliche Geheimnis ist also in diesem Schweigen begründet. Und jetzt kommt die Heilige Schrift, Buch der Weisheit, ein Begriff, der natürlich auch klösterlich sehr wichtig ist, dass man wirklich nach Weisheit sucht. Und im 18. Kapitel des Buches der Weisheit sind es die Verse 14 und 15, die bei uns in der Advents- und Weihnachtszeit bisweilen auch als Antiphonen gesungen wird, in medium silentio, inmitten des Schweigens. Ich lese es Ihnen auf Deutsch vor. Als tiefes Schweigen das All umfing und die Nacht bis zur Mitte gelangt war, da sprang dein allmächtiges Wort vom Himmel, vom königlichen Thron herab, als harter Krieger mitten in das Verderben geweihte Land. Also das Schweigen der Welt, dieses mystische, erwartungsvolle Schweigen oder auch Verstummtsein in der Sünde, ist die Voraussetzung, damit das göttliche Wort in diese Welt hineintreten kann. So soll es also im Kloster ganz bewusst mehr um das Schweigen als um das Reden gehen. Und ich darf Ihnen die Stellen aus der Benediktsregel dazu noch nachliefern, um dann sie in ein nicht schweigendes, sondern kommunikatives Kaffeepäuschen zu entlassen. Der Heilige Benedikt sagt, man soll bisweilen sogar von guter Rede um des Schweigens lassen, aber wir in Österreich praktizieren es zumindest so, dass wenn schweigen, dann schweigen und wenn aber reden, dann soll man auch wirklich gut miteinander kommunizieren. Im Vorwort, naja, hier habe ich mir aufgeschrieben, die ersten Worte der Benediktsregel, wo es um das Hören geht. Und ein gutes Hinhören ist ja wohl am besten aus dem Schweigen möglich. Höre, mein Sohn, auf die Lehren des Meisters und neige das Ohr deines Herzens. Nimm die Mahnung des gütigen Vaters willig an und erfülle sie durch die Tat. Höre, das R in unserer Sprache ist sehr ausdrucksvoll, weil es eigentlich das Vibrieren der Membran im Ohr spürbar macht. Dieses R als Vibration. Dort ist dann vom Schweigen nicht mehr die Rede. Der heilige Benedikt hat ein ganzes Kapitel, das Kapitel 6, wo es um das Stillschweigen geht. Das werde ich Ihnen jetzt aber kurz vor vier nicht mehr ganz vorlesen. Aber es ist ein interessantes Kapitel. Deshalb soll wegen der Gerechtigkeit des Schweigens selbst vollkommenen Jüngern nur selten die Erlaubnis zum Reden gegeben werden. Mag es sich um noch so gute und erbauliche Gespräche handeln. Das ist also ein Satz aus dem Kapitel 6, wo es um die Schweigsamkeit geht. Und im Kapitel 7, die Demut, wieder ein Begriff, über den man natürlich zwei Semester eine Vorlesung halten könnte, was alles die Demut ist und was sie nicht ist und das berühmte Wort eines Domherrn, ich habe nur eine einzige Tugend, das ist die Demut und auf die bin ich stolz. Da setzt die Demut natürlich in ein gefährliches Randlicht, aber Sie hängt natürlich ganz entscheidend mit der Verwirklichung der Tugenden zusammen. Und in diesem Kapitel 7, die Verse 56 bis 58, geben noch einmal auf dieses Schweigen hin einen Hinweis. Auf der neunten Stufe der Demut hält der Mönch seine Zunge vom Reden zurück, bleibt still und redet nicht, bis er gefragt wird. Lehrt doch die Schrift, dass man beim vielen Reden der Sünde nicht entgeht und dass der Schwätzer auf der Erde keine Richtung hat. Auf der elften Stufe der Demut spricht der Mönch, wenn er redet, freundlich und ohne zu lachen, bescheiden und gesetzt. Er sagt wenige und überlegte Worte und macht, schon wieder, kein Geschrei. Wie es in einer Schrift heißt, den Weisen erkennt man an der Kürze seiner Rede. Damit schließe ich meine Rede vor der Ermahnung, sie soll doch kurz bleiben, ab und entlasse sie in die Kaffeepause. Wenn ich richtig informiert bin, um 5 Uhr treffen wir uns wieder. Bis dahin, Kaffee. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich darf Ihnen noch einmal am Beginn das Tagesgebet vom Fest des Heiligen Benedikt vortragen und möchte es Ihnen kurz auch ausdeuten. Allmächtiger Gott, du hast uns im Heiligen Benedikt einen Meister und Lehrer geschenkt. Höre, mein Sohn, auf die Stimme des Meisters, habe ich Ihnen vorgelesen, die erste Zeile der Regel. Und die Komponisten dieser Oration, die man natürlich auch singen kann, nimmt diesen Gedanken, dass Benedikt Lehrer und Meister ist, auf. Ich möchte Ihnen dazu auch sagen, dass wenn man also Abt ist, und jetzt habe ich meinen Kalender drüben liegen lassen, aber Sie werden es mir auch so glauben, es passiert immer wieder, dass man, wenn man als Abt angesprochen wird, ja, toll, Sie sind der Big Boss und der Manager von dem Laden. Und eine Zeit lang nimmt man das vielleicht mit einem gewissen Kompliment entgegen und dann stellt man fest, dass es vollkommen an der spirituellen Dimension dieses Amtes vorbeigeht. Und ich verdanke dem Altabt vom Benediktinerkloster Altenburg in Österreich, der auf einer Geburtstagseinladung draufgeschrieben hat, welche Begriffe der heilige Benedikt für den Abt verwendet. Natürlich ist das erst einmal Vater, Abbas. Der Abt ist der Vater und nichts anderes. Dann kommen aber andere Begriffe dazu, die heißen Lehrer, hier auch in der Regel angeschrieben, Magister und Lehrer, das fließt ineinander über. Arzt, er soll Seelenwunden heilen. Begleiter, Richter manchmal auch. Vorsteher, jetzt kommt es ein bisschen in den Horizont des Managements, Vorsteher, Begleiter. Das sind die Begriffe, die also diesen Hirten im Kloster auszeichnen und nicht der Manager. Meine Erfahrung sogar, ich habe einmal Troubleshooter in einem Kloster sein müssen, wo jetzt der Abt Christian Abt ist, und ich bin, abgesehen davon, dass es mir leid tut, dass ich ihn nicht mehr in Heiligenkreuz so oft sehe, bin ich sehr zuversichtlich für das Kloster Rhein, weil er, glaube ich, so einige Aspekte des Benediktinischen, die ich Ihnen vorhin mit Gelassenheit und mit Silentium angedeutet habe, glaube ich, gerade im Pater Christian, unserem jetzigen Abt von Rhein, durchaus vorhanden sind. Und ich war dort vom Jahr 1986 bis 1991 als monastischer Troubleshooter tätig, und der Vorgänger im Abtsamt dort, also ich war nicht Abt dort, hat sich eigentlich als großer Manager verstanden. Und es gibt ein zweites Kloster, Geras, wo es auch zu einer durchaus unerfreulichen Absetzung des Abtes kam. Der ging zwar nicht ins Gefängnis wie der von Rhein, aber immerhin. Und alle beide waren die großen Manager und die großen, tollen, modernen Jet-Set-Leute. Und es ist fast unvermeidlich, dass sie scheitern, weil sie natürlich an ihrer eigentlichen zentralen Aufgabe der spirituellen, geistlichen Leitung als Vater, Lehrer, Erzieher, Begleiter und Arzt vorbeigehen. Ich bin dem Abt von Altenburg sehr dankbar, dass ich diese Liste in meinem Kalender, den ich jetzt aus Platzökonomie nicht mit habe, dort immer bei mir habe. Also derjenige, der das Abtsamt von innen her versteht, muss aber auch sehr demütig sein, weil die letzte in der Liste der Namen, die der Abt führt, Abt ist natürlich ein zentraler Begriff der Benediktsregel. Es heißt dort, der Mönch sein will, möchte unter Abt und Regel leben. Das ist natürlich etwas, wo ein Abt natürlich auch in Gefahr ist, das zu sehr für sich selber auszulegen. Aber die eigentliche Begriffsstellung für den Abt, wir haben in Österreich, das wird Ihnen vielleicht aufgefallen sein, die Regelung, dass der Abt Herr Abt genannt wird. Das ist in Deutschland eher fremd, da sagt man lieber Vater Abt, was ich gar nicht so gut finde, weil das eine Doppelung ist. Das ist ein Speisebrief, ein Speiserestaurant oder ein Schreibebrief, weil das ist also eigentlich zweimal dasselbe. In der Benediktsregel steht drin, Abbas Dominus Vocatur, der Abt wird Herr genannt. Und zwar, und jetzt, das klingt ganz praktisch, Herr Abt ist so sehr angenehm, das waren also so wie Herr Meier und Herr Müller, das ist ganz problemlos. Deswegen empfehle ich es auch immer, natürlich der Abt muss sich im Klaren darüber sein, dass er nach der Benediktsregel wird er Dominus Abbas genannt, weil er Dominus Jesus Christus in der Gemeinschaft darstellen soll. Da ist man natürlich überfordert. Also ich glaube, dass es nicht nur mir so geht, sondern allen, dass man vor dieser Herausforderung nur kapitulieren kann. Aber man darf nicht kapitulieren. Man soll es dann vielleicht eben verstehen als Richtungspfeil. Lieber Abt Gregor, lieber Abt Maximilian, lieber Abt Christian, Sie kennen alle, Sie sind Fachleute in Ebten hier. Nimm dir vor, dass du diesen Richtungspfeil nie aus dem Auge verlierst. Dass du deswegen Herr abgenannt wird, weil du den Herrn Jesus Christus in der Gemeinschaft vertrittst. Soweit also zu dem ersten Teil der Oration, dass der heilige Benedikt hier Meister und Lehrer genannt wird, der uns anleitet, er hat uns eine Regel hinterlassen. Wir wissen vom heiligen Benedikt eigentlich von ihm selber nichts außer dieser vorhandenen Regel, die seit 1500 Jahren die erfolgreichste Klosterregel in der Christenheit ist, und zwar gerade deswegen, weil sie eben wohl die väterlich milde Autorität in den Vordergrund stellt und nicht eine Herrschaft oder einen Asketenclub dort gründet, sondern eine milde väterliche Autorität. Irgendwo höre ich ein Radio, kann das sein? Ach, das ist dort oben. Pater Pirmin hat deswegen den Raum verlassen, ich verstehe. Der will lieber Radio hören. Verständlich, verständlich. Dich zu suchen und dir zu dienen. Also, wir haben schon gehört, dass es am Schluss der Benediktsregel heißt, ich hatte geglaubt, du würdest beim Radio bleiben, Pater Prior, dass dir das besser gefällt. Muss man nur leise schalten, genau. Dich zu suchen und dir zu dienen. Ein Begriff, den ich mit Ihnen heute an diesem dunklen Spätherbstabend noch besprechen möchte, ist die Gottessuche, der uns anleitet, dich zu suchen und dir zu dienen. Gottesdienst, Opus Dei. Nicht bitte eine, jetzt gemeint als Neugründung eines apostolischen Institutes in der Kirche, viel umstritten, trotzdem glaube ich im Prinzip richtig, weil es eigentlich die Heiligkeit der Laien vor Augen hat. Im benediktinischen Begriff ist das Opus Dei der Gottesdienst, deswegen komme ich hier drauf, wegen dem Dienen, Gottesdienst vor allem eben auch in der Frage der Liturgie. Der Heiligen Messe an erster Stelle, aber das Chorgebet. Dieser Opus Dei ist gleichzeitig unser Dienst an ihm und sein Dienst für uns. Gott tut an uns sein Werk, indem wir uns auf die Liturgie einlassen. Ein Gedanke, den ich unserem jetzigen Heiligen Vater verdanke, der nicht ganz ohne Grund sich den Namen Benedikt gewählt hat. Er ist ein großer Verehrer der Regel des Heiligen Benedikt. Ich habe das im Jahr 85 erlebt, wo ich eine Woche lang bei einem Seminar in Kärnten zu seinen Füßen gesessen bin, wie man das nennt, wenn man also zuhört, Sie sitzen jetzt zu meinen Füßen. Und er hat dort über Schöpfungstheologie gesprochen. Es war wunderbar, eine Woche mit ihm zusammen, damals also als Kardinal und Präfekt der Glaubenskongregation, und man plötzlich, dadurch, dass man ihn also wirklich eine Woche bei der Heiligen Messe, bei Tisch, bei Spaziergängen, bei Diskussionen, bei Vorträgen, Kamingesprächen erleben konnte, konnte man ihn wirklich also besser verstehen, als wenn man nur so kurze Zeitungsartikel oder ein Schreiben liest. Und er hat damals ausgeführt, nur um Ihnen zu zeigen, wie der Heilige Vater den Heiligen Benedikt liebte, schon bevor er sich Benedikt der 16. nannte. Er hat gesagt, der große Pathos der Naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts, einen Herrn habe ich, der mir ein Buch über CERN geschenkt hat, wegen des Problems zwischen Naturwissenschaft und Glaube, dass die Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert teilweise tatsächlich geglaubt hat, den negativen Gottesbeweis zu führen, nämlich über die Erhaltungssätze der thermischen Energie, ist wissenschaftlich überholt. Wir freuen uns, dass jetzt eine bessere Verständigungsmöglichkeit mit der Naturwissenschaft gegeben ist. Das war Mitte der 80er Jahre. Inzwischen sind einige Hawkins und Dawkins aufgetreten, wo es wieder etwas problematischer wird. Und er hat dann gesagt, aber wenn wir schon von Erhaltungssätzen der Energie sprechen, dann darf ich Sie aufmerksam machen auf einen Satz in der Regel des heiligen Benedikt. Dort heißt es an einer bestimmten Stelle, wo die Zeiten vom Gottesdienst geregelt werden sind, das soll also der Abt soll dafür Sorge tragen, dass jemand die Glocke läutet und dann sollen alle sofort alles liegen lassen und zum Chorgebet gehen. Operi Dei nihil preponetur, dem Gottesdienst, da haben Sie wieder das Begriff Opus Dei, Operi Dei als Genitiv, Operi Dei nihil preponetur, dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden. Nicht ein Zitat aus der Heiligen Schrift oder aus einem Kirchenvater vor Benedikt, sondern wirklich eine Eigenschöpfung des heiligen Benedikts, der in diesem Ablauf von Gebet und Arbeit, jetzt nenne ich einmal nur die zwei, die sich während des Tages also mehrmals durchdringen, dass also Gebet und Arbeit eine kontinuierliche Einheit im Wechsel, aber eben doch eine Einheit bilden, dass hier klar wird, dem Gottesdienst darf nichts vorgezogen werden. Also sofort alles fallen lassen, wenn das Glockenzeichen ist. Nicht, dass was kaputt geht dabei. Da sagt der heilige Benedikt, wer das alt, man soll mit allen Werkzeugen so umgehen, als sei es heiliges Altargerät und es dem Kämmerer dann wieder pflichtschuldigst und gesäubert zurückgeben. Aber man muss also wissen, wir sind als Menschen unzweifelhaft und das heute vielleicht mehr als in der Zeit des heiligen Benedikt gefährdet, auf den Gottesdienst im Sinne des Gebetes zu vergessen. Und uns zahlreiche Ausreden zu verschaffen, das nicht zu tun. Operi Dei nihil preponetur. Dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden. Ein Erhaltungssatz der spirituellen Energie. So nannte es damals Kardinal Ratzinger, inzwischen unser heiliger Vater, Papst Benedikt XVI. Dich zu suchen und zu finden. Gib, dass wir der Liebe zu dir nichts vorziehen. Dieses wie haben Sie das, Quesumus? Nihil Preponentes, da ist wieder das Operi Dei Nihil Preponetur, auch der Liebe Gottes nicht vorziehen, sondern voll Freude und Zuversicht auf dem Weg deiner Gebote entgegeneilen. Die Zusammensteller dieses Gebetes haben offensichtlich die Benediktsregel gut gelesen, weil auch dieses in der Freude des Heiligen Geistes die Gebote nicht mehr als Last empfinden, sondern in der Liebe zu Gott, den Weg der Gebote in Freude auf Gott zugehen, ist auch ein direktes Zitat aus der Regel des Heiligen Benedikt. So habe ich Ihnen also über das Tagesgebet vom 11. Juli, Hochfest des Heiligen Benedikt, noch einmal ein paar Gedanken des Heiligen Benedikt vorstellen dürfen. Ich möchte aber in unserem Exkurs, wo es also geht um benediktinische Begriffe, im Sinne, dass wir ihn sie auf den Prüfstand stellen, ob das auch vor den Ohren und Augen und Herzen und Hirnen von Nicht-Benediktinern Bestand haben kann und nützliche Anregungen gibt, möchte ich Ihnen nach den Begriffen, die wir schon hatten, Stabilität und dem Begriff Silentium als Schweigen, um die Voraussetzung zu einem tiefen inneren Hören zu schaffen, möchte ich Ihnen noch zwei Begriffe vorstellen. Und der erste Begriff ist die Discretio. Die Discretio ist ein uralter Begriff aus den frühen geistlichen Vätern vor dem heiligen Benedikt, den Autoren der Urkirche. Und zwar ist es die Unterscheidung letzten Endes der Geister. Das hat nichts mit Diskretion in unserem Sinne zu tun. Sie ist allerdings, wenn man es sich vom Wortsinn her, discernere ist unterscheiden. Und die Gabe der Unterscheidung der Geister hat als Möglichkeit, dieses Prinzip in Nummer 37 klein b anzuwenden, auch die Gabe der Unterscheidung, wem darf ich was sagen? In Erkenntnis, in wohlerwogener Menschenkenntnis, die man kennt, sind Menschen verschieden. Verschieden alt, verschieden geprägt, verschieden von ihren Möglichkeiten. Und man muss also sehr wohl unterscheiden, wem darf ich was sagen. Ich bin leider ein Mensch, der manchmal zur Ironie neigt. Und ich habe schmerzlich gelernt, dass man diese Ironie mit manchen Menschen verwenden kann und mit manchen nicht, weil man dann verletzen kann. Man muss da also sehr vorsichtig sein. Ich habe da eine harte Schule im höheren Alter noch mitgemacht, wo ich festgestellt habe, halt, ich muss da besser die Geister unterscheiden, auch die Geister der Menschen, die mir begegnen. Und das, was ich vielleicht mit meinem Bruder gekonnt habe, etwas ironisch zu sagen, kann ich mit bestimmten anderen Menschen eben nicht tun. Und schon gar nicht als Abt, weil dort stehe ich in einer Verantwortung, die es mich, auch das muss man unterscheiden, wer bin denn ich, wenn ich nur, ich sage es jetzt einmal ganz leger, der Uli Henkel bin, das, so habe ich geheißen, bevor ich es losgehe, na, da kann ich mir einiges erlauben. Wenn ich aber Abt Gregor von Stift Heiligenkreuz bin, muss ich das unterscheiden und muss dem gerecht werden, dass ich die Diskretio, die Unterscheidung im Geiste habe. Was darf ich jetzt wem sagen oder besser nicht so sagen? Also diese Unterscheidung der Geister ist aber natürlich eine Tugend, die ganz tief ins Innere geht. Sie geht auf die Wüstenväter zurück, die in dieser Unterscheidung der Geister, Sie wissen, der große heilige Antonius in der Wüste ist also nach seiner Bekehrung ungemein versucht worden. Sie kennen vielleicht die berühmten Bilder am Isenheimer Altar, wo der heilige Antonius von grässlichsten Ungeheuern versucht wird und er versucht dem also in der Unterscheidung der Geister zu begegnen. Ich möchte Ihnen, bevor ich auf die Benediktsregel mit Ihrer Erwähnung dieser Gabe der Unterscheidung gehen, eine märchenhafte Geschichte vortragen. Um 5.20 Uhr am Nachmittag ist das eine schöne Abendgeschichte, obwohl der heilige Benedikt auch wieder wohl interessant in seiner Unterscheidung der Geister sagt, die manche Bücher des Alten Testamentes, also vor allem Pentateuch, eignen sich nicht, um am Abend gelesen zu werden, weil dann schläft man schlecht. Also er unterscheidet, obwohl er natürlich die Gesamtheit der Heiligen Schrift, man soll sie aber zu anderen Zeiten lesen. Aber er wollte also seine Mönche nicht in einen unruhigen Schlaf entlassen und daher manche Bücher der Heiligen Schrift des Alten Bundes nicht als Abendlektüre. Ich glaube, die Geschichte, die ich Ihnen jetzt vorlese, ist aber wirklich wie ein Märchen geschrieben. Es geht um den Traum Salomos im ersten Buch der Könige im dritten Kapitel ab Vers 2. Dieser Traum Salomos, Sie werden es gleich hören, bringt also genau diese Diskretio, die Unterscheidung der Geister, zum Ausdruck. Ich lese es ruhig einmal vom Beginn des Kapitels vor. Der König Salomo, trotz all seiner Weisheit, wurde ja dann in der Zeit der Urkirche und des Mittelalters nicht gerne gelesen, weil er wahrscheinlich polygam gelebt hat, einen Harem hatte und ähnliche Dinge. Und das war natürlich mit christlicher Auffassung von Ehe nicht vereinbar. Das Kapitel 3 im ersten Buch der Könige beginnt daher also, Salomo verschwägerte sich auch mit dem Pharao, dem König von Ägypten. Er nahm eine Tochter des Pharao zur Frau und brachte sie in die Davidstadt, bis er sein Haus, das Haus des Herrn und die Mauern rings um Jerusalem vollendet hatte. Das ist also die Ausgangssituation. Salomo am Beginn seiner Herrschaft in einer etwas diffizilen Eheschließung. Und jetzt kommt Salomos Bitte um Weisheit, also Vers 2 bis Vers 15, falls Sie diese Abendgeschichte vielleicht noch einmal bei Gelegenheit nachlesen wollen. Das Volk opferte zu jener Zeit auf den Kulthöhen, weil der Name des Herrn noch kein Haus gebaut war, dem Namen des Herrn. Salomo aber liebte den Herrn und befolgte die Gebote seines Vaters David. Nur brachte er noch immer auf den Kulthöhen Schlacht- und Rauchopfer dar. Sie wissen, das war eine heftige Diskussion im auserwählten Volk, ob denn die Kulthöhen mit dem Glauben an den wahren Gott vereinbar sind. Und die Tempelzentrierung in Jerusalem war dann also der Versuch, die anderen Kulthöhen für obsolet zu erklären. Nur brachte er eben leider auf den Kulthöhen Schlachtopfer und Rauchopfer dar. So ging der König nach Gibeon, um dort zu opfern, denn hier war die angesehenste Kulthöhe. 1000 Brandopfer legte Salomon auf ihren Altar. Und jetzt kommt: In Gibeon erschien der Herr dem Salomo nachts im Traum und forderte ihn auf, sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll. Na, was kann es Schöneres geben? Die Fee, der liebe Gott als Fee, die alle Wünsche erfüllt. Und jetzt kommt also die Frage, welchen Wunsch äußert er? Salomo antwortet, du hast deinem Knecht David, meinem Vater, große Huld erwiesen, denn er lebte vor dir in Treue und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen. Du hast ihm damals diese große Huld bewahrt und ihm einen Sohn geschenkt, der heute auf seinem Thron sitzt. So hast du jetzt, Herr mein Gott, deinen Knecht anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Doch ich bin noch sehr jung und weiß nicht, wie ich mich als König verhalten soll. Dein Knecht steht aber inmitten deines Volkes, das du erwählt hast, einem großen Volk, das man wegen seiner Menge nicht zählen kann und nicht schätzen kann. Verleih daher deinem Knecht ein hörendes Herz. Das zitiert der heilige Benedikt am Beginn seiner Regel. Höre, mein Sohn, auf die Neige das Ohr deines Herzens. Ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Die Gabe der Unterscheidung, das hörende Herz und die Gabe der Unterscheidung, Discretio. Wer könnte sonst dieses mächtige Volk regieren? Es gefiel dem Herrn, dass Salomo diese Bitte aussprach. Daher antwortete ihm Gott, weil du gerade diese Bitte ausgesprochen hast und nicht, jetzt kommen unsere menschlichen Bitten, die wir vielleicht auch manchmal in Versuchung sind, auszusprechen, und nicht um langes Leben, Reichtum oder um den Tod deiner Feinde, sondern um Einsicht gebeten hast, um auf das Recht zu hören, werde ich deine Bitte erfüllen. Siehe, ich gebe dir ein so weises und verständiges Herz, dass keiner vor dir war und keiner nach dir kommen wird, der dir gleicht. Aber auch das, was du nicht erbeten hast, will ich dir so nebenbei, ich ergänze manchmal die Heilige Schrift, will ich dir auch das, was du nicht erbeten hast, will ich dir geben, Reichtum und Ehre, sodass zu deinen Lebzeiten keiner unter den Königen dir gleicht. Den Tod der Feinde allerdings erwähnt Gott der Herr hier in dem, was er David noch zusätzlich gibt, nicht. Wenn du auf meinen Wegen gehst, meine Gesetze und meine Gebote befolgst, wie dein Vater David, dann schenke ich dir ein langes Leben. Da erwachte Salomo und merkte, dass es ein Traum war. Als er nach Jerusalem kam, trat er vor die Bundeslade des Herrn, brachte Brand- und Heilsopfer dar und gab ein Festmahl für alle seine Diener. Traum oder nicht Traum, jedenfalls wird hier für den Salomo wohl im Traum eine echte und wahrhaftige Zusage, eine Probe für ihn gestellt, welche Frage er denn stellt, und schließlich ihm für seine Regierungszeit das hörende Herz und die Gabe der Unterscheidung gegeben. Dies genau will Benedikt in seiner Weisheitslehre und in seiner Form die Discretio, die Unterscheidung der Geister, seinen Mönchen auch auf die Technik, unter Anführungszeichen, auf die Methode seines klösterlichen Lebens geben. Ich darf Ihnen dazu ein paar Stellen noch vorlesen aus der Regel des heiligen Benedikt, 58, 1 bis 2. Ja, das kennen wir wahrscheinlich schon. Wenn einer neu ankommt, um Mönch zu werden, dann soll ihm der Eintritt nicht ohne weiteres gewährt werden, sondern man handle nach dem Apostel, prüft, ob die Geister aus Gott sind. Also auch hier wieder dieses Prüfen, dieses kritische genau hinschauen. Und 64, 17, da geht es um die Einsetzung des Abtes, was dem Abt aufgetragen wird. Er sei nicht aufgeregt und überängstlich. Spüren Sie, dass da auch wieder die Stabilitas irgendwie mitsteht. Aufgeregt, Geschrei, überängstlich, nicht maßlos und nicht eigensinnig, nicht eifersüchtig und nicht argwöhnig, sonst kommt er ja nie zur Ruhe. Ja, wenn man über diese Dinge nachdenkt, dann spürt man wirklich, was einem hier für eine menschliche, gute Handlungsweise angeraten wird. Nicht aufgeregt, nicht überängstlich, nicht maßlos und eigensinnig, nicht eifersüchtig und nicht argwöhnisch, sonst kommt er ja nie zur Ruhe. Man darf sich da nicht zu viel Gedanken über diese Dinge machen. Bei seinen Befehlen sei er umsichtig und überlegt und mag der Auftritt, den er gibt, göttliches oder weltliches betreffen, immer wisse er zu unterscheiden und Maß zu halten. Ein zweites wichtiges Element, die Temperantia. Eine der vier Kardinaltugenden nebenbei, neben Tapferkeit, Gerechtigkeit und Mut, also Tapferkeit und Mut, Gerechtigkeit, Maße und, was ist das vierte? Wurscht. Jedenfalls dies Maß halten, nicht Wurst natürlich. Ich bin fast 70 und manche Dinge fallen im Moment nicht ein. Tapferkeit, Gerechtigkeit, Maß halten und Weisheit, Klugheit, genau. Ah ja, jetzt weiß ich, warum das so ist. im Büro des Abtes hängen über den drei Türen, die dort sind, drei der Kardinaltugenden. Die Tapferkeit, das Maßhalten, die Temperanzia, die ich eben hatte, und die Gerechtigkeit. Die Klugheit fehlt. Höfliche Gäste in meinem Büro haben gesagt, ja, die sitzt am Schreibtisch natürlich. Immer wisse er zu unterscheiden und Maß zu halten. Discernat et temperat. Cogitans Sancti Jacobi Dicentis, das ist nicht der heilige Jakob im Neuen Testament, sondern Jakob, der Patriarch aus dem Alten Testament, eingedenk der weisen Mäßigung des heiligen Jakob, der sagt, wenn ich meine Herden auf dem Marsch überanstrenge, gehen sie alle an einem einzigen Tag zugrunde. Dieses aufgrund der Unterscheidung das richtige Maß suchen und dann doch immer wieder finden, ist, glaube ich, auch ein Wesensmerkmal in dieser milden väterlichen Autorität des heiligen Benedikt. Unterscheiden und Maß zu halten. Also hier eine Vielzahl von Möglichkeiten, mit der Discretio eine neue geistliche Tugend oder eine ganz alte geistliche Tugend neu zu entdecken, um sie vital in das Leben einzubringen. Für die letzte Viertelstunde, ich werde nämlich aus flugtechnischen Gründen die Zeit nicht bis voll 18 Uhr ausschöpfen können, Sie können dann zur Wahl gehen. Pater Andreas hat das ja sehr liebenswürdig und sehr klar zum Ausdruck gebracht. Ist ein Begriff, den ich Ihnen unbedingt nahebringen will, er kam auch schon vor, nämlich die Gottsuche. Dass es also dem heiligen Benedikt darum geht, ich komme die Stelle dann noch drauf zu sagen, man soll, wir haben es schon gehört, beim Novizen darauf achten, ob er wirklich Gott sucht und nicht an irgendwelchen anderen Dingen hängt, die er nun im Kloster sucht. Vielleicht sogar die Kunstgeschichte, das ist natürlich auch eine Versuchung bei einem schönen alten Kloster wie Heiligenkreuz, dass man sich an irgendwelchen schönen ästhetischen Dingen erfreut und etwas sucht, das aber nicht die eigentliche Gottsuche ist. Ich habe es bei mir so empfunden, dass ich hoffe, dass durch meine oberflächlichen Interessen der liebe Gott mich wohin geführt hat, wo ich dann aber doch zentriert worden bin und mich bemüht habe, irgendwie die Gottsuche anzutreten. Das, was mich dabei insbesondere beschäftigt, ist also, dass der heilige Benedikt nicht davon ausgeht, dass er und seine Mönche so heilig und so perfekt sind, dass sie Gott besitzen können. Das können wir nämlich alle nicht. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass unser Leben eine ständige Gottsuche ist. Mir macht immer großen Eindruck die Präfation zum vierten Hochgebet, das leider relativ selten verwendet wird, obwohl es wunderschön ist, das vierte Hochgebet. Es ist übrigens nebenbei eine große ökumenische Geste auf unsere östlichen Mitchristen im byzantinischen Ritus, weil dort die Basilius-Liturgie für uns eigentlich etwas hereingenommen wird. Und in dieser Präfation heißt es, und das drückt, glaube ich, diesen Gedanken der Gottsuche, wie es der heilige Benedikt meint, auch aus, du wohnst in unzugänglichem Lichte. Also diese Blendung, von der ich, glaube ich, im ersten Teil schon mal gesprochen habe. Wir wissen, dass Gott Licht ist, dass er uns damit beschenkt, aber das ist so groß und so schön, dass wir nicht direkt in dieses Licht schauen können. Wir sind daher zu einer gewissen Form der Gottsuche unvermeidlich verpflichtet. Aber nebenbei, das ist also auch ein wichtiger Punkt, der jetzt nicht Benedikts Regel ist, aber sozusagen Fundamentaltheologie und wichtig ist, dass wir das wissen. Wenn sich Gott uns wirklich direkt so zeigen würde, wie er ist, wären wir unseren freien Willen los. Es wäre eine Art der Vergewaltigung, möchte ich mal sagen. Denn wir würden dann nicht mehr in dieser Gottsuche frei und zu moralischem Handeln, das immer auch das Risiko des Scheiterns in sich hat, imstande. Wir würden wie Insekten ins Licht automatisch in dieses große Licht Gottes hineinfallen. Er muss sich bis zu einem gewissen Grad vor uns verbergen, damit wir in einem gewissen Maß der Unsicherheit unsere Freiheit erhalten können. Er will nicht von uns als Sklaven geliebt werden, weil wir nicht anders können, obwohl es manches Kirchenlied vielleicht so singt, sondern er will, dass wir in einem freien, durchaus mit Problemen belasteten Weg, immer wieder suchend, sündigend und wieder aufstehend, nie ihn sozusagen vergessend, aber wissen, dass ich ihn nicht letztendlich hier dingfest und greifen kann, müssen wir uns mit ihm auf diese Art und Weise annähern. Er muss sich vor uns verbergen, damit unsere Freiheit erhalten bleibt. Und wir sollten diese Gottsuche unser Leben lang betreiben. Mich hat in dieser Hinsicht immer sehr angesprochen, lange bevor ich ins Kloster gegangen bin, ein kurzes, zweistrophiges, achtzeiliges Gedicht. Man muss, wenn man ein Gedicht vorliest, heute dem modernen Menschen immer sagen, wie lang ist denn das? Denn wenn es zu kurz ist, dann hat er noch gar nicht richtig die Antenne ausgefahren, ist vorbei. Und wenn es zu lang ist, hat er nach den ersten zwei Zeilen schon den Inhalt verloren. Stellen Sie sich also ein auf 8 Zeilen in 2 Strophen, die sind auch gut gegliedert, damit Sie den Gedanken des Gedichtes in seiner ganzen Bogenhaftigkeit erkennen. Rainer Maria Rilke aus dem Stundenbuch. Na, schauen Sie mal, der verwendet auch einen Begriff, das uns natürlich als Mönchen sehr vertraut ist. Das Stundenbuch als das Gebet der Stunden, der Tagzeiten. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott den uralten Turm und kreise Jahrtausende lang. Und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang. Ich glaube, in diesem Gedicht von Rainer Maria Rilke drückt sich genau 1500 Jahre später dieselbe bemühte und in gewisser Hinsicht notwendigerweise hoffnungslose, also nicht, dass wir nicht die christliche Hoffnung auf einen Weg zu Gott finden, aber dass wir nicht kurzschlüssig schon hier und jetzt glauben, die Hoffnung sei also etwas, das uns hier natürlich voll erfüllt werden kann, sondern wir müssen diesen Weg weitergehen, auch wenn wir ihn nicht selber nicht ganz vollbringen können. Ist Ihnen aufgefallen, dass das einzige Stabile in diesem Gedicht ist der uralte Turm? Ein Bild für Gott, festgemauert in der Erde, riesig hoch, uralt. Das instabile Moment sind wir. Falke, ein Raubtier, das darin vielleicht nistet. Sturm, der sich an dem Turm bricht und gegen ihn versucht anzugehen. Oder ein lobender großer Gesang, ein Heiliger, der diesen Gott besingt und hier also seine Rolle findet. Gott ist die Stabilitas. Wir sind die Instabilen, die notwendigerweise daher Suchenden. Oder in der ersten Strophe, ich sehe da eigentlich das Bild von einem Stein, der ins Wasser fällt und auf den Wellen sozusagen diese Ringe sich entfalten. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Auch das sehr instabil, sehr wässrig. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Die Fragmentarischheit des menschlichen Lebens, auch gerade in dem Weg auf Gott zu, hier ausgedrückt in diesem liebenswürdig zweifelnden, nicht vollbringen, vielleicht nicht vollbringen und trotzdem versuchen. Ich halte Rainer Maria Rilke, ich weiß gar nicht einmal, ob er eigentlich ein Christ war, aber trotzdem für einen zutiefst religiösen Autor, wenn man so etwas schreiben kann. Die Stelle, die mir in der Heiligen Schrift die Gottessuche auf eine ganz andere Art und Weise, aber trotzdem ungemein präzise darstellt, ist natürlich der Apostel Paulus auf dem Areopag in Athen, wo er zu den Athenern spricht. Und ich darf Ihnen das kurz vorlesen, damit Sie dort wiederum jetzt nicht einen sehr innerlich mystischen Begriff wie beim heiligen Benedikt personal und nicht einen poetisch-ästhetischen wie bei Rainer Maria Rilke, sondern biblisch und beim Apostel Paulus wohl doch sehr, ich möchte mal sagen, intellektuell, rational. Er nützt bestimmte Dinge der Athener aus, um sie auf den richtigen Weg zu führen. Apostelgeschichte 17. Kapitel, ab dem Vers 16. Ich werde es bis 27 vorlesen. Während Paulus in Athen auf sie wartete, erfasste ihn heftiger Zorn. Denn er sah die Stadt voller Götzenbilder. Er redete in der Synagoge mit den Juden und Gottesfürchtigen und auf dem Markt sprach er täglich mit denen, die er gerade antraf. Einige von den epikureischen oder stoischen Philosophen diskutierten mit ihm und manche sagten, was will denn dieser Schwätzer? Andere aber, es scheint ein Verkünder fremder Gottheiten zu sein. Er verkündete nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Sie nahmen ihn mit, führten ihn auf den Areopag und fragten, Können wir also erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du vorträgst? Du bringst uns recht befremdliche Dinge zu Gehör. Wir wüssten gern, worum es sich handelt. Alle Athener und die Fremden dort taten nichts lieber, als die letzten Neuigkeiten zu erzählen oder zu hören. Eine gewisse Neugier und Sensationslust, das war wohl immer das Problem von Intellektuellen. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sagte: Athener, nach allem, was ich sehe, seid ihr besonders fromme Menschen. Am Anfang war er noch zornig, haben Sie mitbekommen. Er verstellt sich ein bisschen aus apostolischen Gründen. Denn als ich umherging und mit mir eure Heiligtümer ansah, fand ich auch einen Altar mit der Aufschrift einem unbekannten Gott. Das heißt, die Athener waren wohl so, wie nennt man das, offen oder so bereit, sich sozusagen nach überall abzusichern, dass sie nach Zeus und nach Minerva und nach, was weiß ich, allem auch einem unbekannten Gott. Man kann nicht wissen. Was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Gott, der die Welt erschaffen hat und alles in ihr. Es war für damals ein großartiges Bekenntnis, denn die Entdeckung, dass Gott der Schöpfer der ganzen Welt ist, wie im Buch Jona ganz unglaublich präsent gezeigt wird, war ja in der außerjüdischen Welt damals überhaupt nicht geläufig. Dass Paulus das hier sagt, ist uns selbstverständlich, weil wir vom Christentum schon ganz geprägt sind, aber das war für die Athener damals eher provokant. Gott, der die ganze Welt erschaffen hat und alles in ihr, er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschen bedienen, als brauche er etwas. Er, der allen das Leben und den Atem gibt. Er hat aus einem einzigen Menschen das ganze Menschengeschlecht erschaffen, damit es die ganze Erde bewohne. Er hat für sie bestimmte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnsitze festgesetzt. So sollten sie Gott suchen. So sollten sie Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten. Denn keinem von uns ist er fern. Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben. Übrigens ist das inzwischen enträtselt worden, woher dieses Zitat kommt. Gibt es einen unbekannten griechischen Autor, den man inzwischen identifizieren konnte. Wir sind von seiner Art. Also wir leben in ihm sind wir, aber das macht auch gerade die Schwierigkeit des Erkennens aus. Einerseits das unzugängliche Licht und andererseits die zu große Nähe in uns selbst sozusagen, die als Hindernis der objektiven Erkenntnis zu sehen ist. Da wir also von Gottes Art sind, dürfen wir nicht meinen, das Göttliche sei ein goldenes oder ein silbernes oder steinernes Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung und so weiter. Übrigens auch immer wieder mit Gewinn zu lesen. Mir ging es jetzt darum, dass die Menschen ihn suchen und ertasten können. So wie der heilige Benedikt es in der Regel meint, dass der Begriff der Gottsuche ein zentraler Begriff für das geistliche Leben nach dem heiligen Benedikt ist. Ich darf noch einmal die Benediktsregel hernehmen. 58, 7 bis 8. Ja, das ist wohl wieder der Novize. Man achte sorgfältig darauf, ob der Novize wirklich Gott sucht, ob er Eifer hat für den Gottesdienst, für den Gehorsam, für Verdemütigung. Im Voraus sagen wir offen, wie rau und schwierig der Weg ist, der zu Gott führt. Und 7, 27, da scheint noch eine Stelle zu sein. Das ist bei den Instrumenten der guten Werke. 7, 27. Wenn der Herr immer vom Himmel auf die Menschen herabschaut, um zu sehen, ob noch ein Verständiger da ist, der Gott sucht. Das übrigens ist ein Zitat auch wieder. Schauen wir mal, ob das hier aufgeschlüsselt ist. 28. Visio Pauli. Es gibt also eine apokryphe Schrift außerhalb der Evangelium, die Vision des heiligen Paulus. Und aus dem zitiert der heilige Benedikt hier. Wenn also die Augen des Herrn die Guten und die Bösen beobachtet, und wenn der Herr immer vom Himmel auf die Menschen herabschaut, um zu suchen, ob noch ein Verständiger da ist, der Gott sucht. Mein Bruder hat auf sein Sterbebildchen drucken lassen, jene merkwürdige Stelle, wird der Menschensohn noch Glauben finden, wenn er zurückkehrt? Eine Frage, die, glaube ich, uns auch irgendwie bewegen sollte, denn wir stellen fest, dass also für viele Menschen dieser Glaube gar nicht mehr greifbar ist. Die Gottsuche hat den früheren Erzbischof von Westminster, den katholischen Erzbischof und sozusagen Chef der englischen Kirche, der vorher Abt von Ampleforth war, ein Benediktiner, George Basil Hume, ich glaube George war sein Taufname und Basil sein Ordensname, der hat ein Buch herausgegeben mit lauter Ansprachen, die er als Abt an seine klösterliche Gemeinde gehalten hat, und er hat dieses Büchlein genannt Gott suchen. Also für ihn war sozusagen die Summe des Benediktinischen war Gott zu suchen als den eigentlichen entscheidenden Punkt. Vielleicht sollten wir bei dieser Frage auch noch einmal, nein, wir kommen schon zum Ende, ich glaube, wir sollten uns gemeinsam als klösterliche Existenzen und als solche, die ein Kloster umgeben im guten Sinn und tragen und fördern, über die Wurzeln des benediktinischen Lebens immer wieder neu Rechenschaft abgeben. Selbstverständlich ist die Regel des heiligen Benedikt nicht von der Qualität wie die Heilige Schrift. Das ist also klar zu sagen, da sollte man kein Missverständnis aufkommen lassen. Trotzdem empfehle ich sie Ihnen, sie wird sicher im Klosterladen auch verkauft und ist wichtiger als mein Machwerk. Es ist eine, für jemand, der sich als Förderer von Stiepel sieht, sicherlich eine lohnende Lektüre, immer wieder manchmal in die Benediktsregel zu schauen. Dabei gibt es Stellen, die man sich erklären lassen muss oder die zeitbedingt sind. Ich erinnere mich noch, als ich ins Kloster eintrat, gab es in unserem Kloster einen ganz liebenswerten alten Mönch, der allerdings erst mit Mitte 50 ins Kloster eingetreten war, vorher ein großer Wirtschaftstreibender war, dann aber ins KZ kam und nach Afrika, und dann ist er ins Kloster eingetreten. Und der war ein großer Mensch, der junge Menschen sehr geschätzt hat, in bester Weise. Und in der Regel des heiligen Benedikt, um Ihnen zu zeigen, jetzt am Abschluss, dass es also da Stellen gibt, die man natürlich kritisch sehen kann und die man auch, heißt es, das Vorrecht der Prügelstrafe sei gegenüber jüngeren Mitbrüdern durchaus üblich. Das haben wir damals noch im Kreuzgang vorgelegt. Mystische Stimmung, dunkler Kreuzgang, ein Mönch sitzt oben und liest vor, und dann hörte man den Pater Ludwig im Hintergrund, wenn das No Servas. So sagen also Österreicher, wenn sie etwas ganz schlecht und überflüssig finden. Wir lesen die Benediktsregel kritisch, aber es sind ganz, ganz viele, ganz wunderbare Gedanken und Anregungen für das Leben im Kloster, aber vielleicht doch auch unter veränderten Umständen für das Leben von Christen und Menschen guten Willens auch außerhalb des Klosters da. Ich sehe zum Beispiel in der Spiritualität des heiligen Benedikt und diesem klösterlichen Leben eine große Chance auch für den interreligiösen Dialog. Das war übrigens auch der Ansatzpunkt von Thomas Merton, den ich Ihnen heute mit Who Stops Traveling, He Has Arrived zitiert habe, dass er meinte, wir haben mit dem Mönchtum eigentlich gerade auch zu den ostasiatischen Religionen, wo das Mönchtum eine große Rolle spielt, eine ökumenische Prädisposition, ökumenisch ist im weiteren Sinn, oder sagen wir eine Prädisposition für das Gespräch mit Andersglaubenden. So hoffe ich, ich höre schon die Glocken läuten, es ist natürlich dann jetzt das Hochamt, Sie sind ja alle dazu herzlich eingeladen. Ich muss mich entschuldigen, weil ich morgen um 9 in Klein-Mariazell in Wienerwald noch einmal ein Hochamt zum heiligen Leopold zu feiern habe, und wünsche Ihnen von Herzen eine Begegnung mit dem heiligen Benedikt, den Sie fördern, indem Sie Stiepel fördern, und reichen spirituellen Gewinn aus Dingen wie Stabilitas, Silentium, Discretio und Gottessuche. Einen schönen Abend. Gottes Segen. Applaus